Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Mit einer Ampel will der Senat Berlin ab jetzt durch die Corona-Krise steuern. Davon, ob die Ampel auf grün, gelb oder rot steht, wird dann auch abhängen, ob und in welchen Bereichen Beschränkungen wieder gelockert werden oder eben nicht. Mit diesem neuen Indikatorenmodell setzt der Senat deutlich strengere Grenzen als andere Bundesländer, RBB-Landespolitik-Reporter Jan Menzel erklärt.
Aus seiner Besorgnis wollte der regierende Bürgermeister keinen Hehl machen. Der Gesundheitsschutz stehe für den Senat an oberster Stelle, sagte Michael Müller und warnte davor, die Auflagen in der Corona-Pandemie und die in Kraft getretenen Lockerungen als Spielchen misszuverstehen.
Es gibt keinen Grund für Entwarnung.
Mit Zähneknirschen hatten Müller und seine Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi den Bund-Länder-Kompromiss der vergangenen Woche zunächst mitgetragen. Danach sollen bei 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner pro Woche Auflagen wieder verschärft werden. Diese Zahl sei aber zu hoch. Für Berlin bestehe die Gefahr, in eine unkontrollierte Entwicklung zu laufen, hatte insbesondere Kaleitschi gewarnt.
Die Diskussionen haben auch gezeigt, dass es nicht immer sinnvoll ist, nur eine Zahl als Vorgabe zu haben und zu sagen, wenn wir das erreicht haben, müssen wir sofort reagieren, sondern es macht tatsächlich Sinn, hier auch gestuft vorzugehen mit einem Ampelsystem. Das heißt, wir haben drei Indikatoren.
Einer dieser Indikatoren der Berliner Corona-Ampel wird die Zahl der Neuinfektionen sein. Allerdings geht der Senat hier deutlich strenger vor als die anderen Bundesländer.
Wir würden bei 20 schon die gelbe Linie ziehen und bei 30 die rote Linie.
Als zweites Kriterium soll die Reproduktionszahl herangezogen werden. Sie gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt. Ein R-Faktor, der dreimal hintereinander bei 1,1 liegt, schaltet die Ampel automatisch auf gelb. Beim Faktor 1,2 würde die Ampel dann auf rot springen. Der dritte Indikator ist die Auslastung der Kliniken. Sind 15% der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt, leuchtet die Ampel gelb, bei einem Viertel dann rot. Derzeit stehen in Berlin noch alle Ampeln klar auf grün. Doch sollten nur zwei auf gelb umspringen, wird der Senat handeln. Daran lässt der regierende Bürgermeister keinen Zweifel.
Es wäre ja Wahnsinn, wenn eine Regierung oder ein Senat sagt, na, wir gucken mal, wie gelb sich entwickelt. Wird schon gut gehen.
Lockerungen könnten dann wieder zurückgenommen werden oder Öffnungen in bestimmten Bereichen doch nicht in Kraft treten, wie angekündigt. Müller macht deutlich, die Rückkehr in ein normales Leben wie vor Ausbruch der Pandemie wird noch deutlich länger dauern.
Soweit Jan Menzel. Die Rückkehr zur alten Normalität wird also noch dauern. Das ist keine gute Nachricht für viele geschlossene Unternehmen. Sie brauchen finanzielle Hilfe. Bisher fiel der Berliner Mittelstand durch die Maschen. Kaum ein Unternehmen konnte staatliche Unterstützung beantragen. Das wird sich ab kommender Woche ändern. Die Firmen können dann extrem günstige Kredite beantragen, bei denen es Unterstützung vom Land geben soll, sie abzuzahlen. Mehr Informationen von Inforadio-Reporterin Birgit Radatz.
Zunächst sollen Unternehmen einen Sofortkredit über die Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, beantragen. Ist der Kredit bewilligt, kann ein Tilgungszuschuss von bis zu 20% beantragt werden. Wer keinen Kredit bei der KfW bekommt, soll einen direkten Zuschuss bekommen. IBB-Chef Allerkamp.
Hier müssen wir unterscheiden zwischen den Zuschüssen bis 25.000 Euro und den Zuschüssen darüber hinaus. Bei denen bis zu 25.000 Euro fahren wir die Prüfroutine wie bei den bisherigen Zuschüssen, und bei den Anträgen über 25.000, da geht es dann in weitere zusätzliche Tiefenprüfungen, insbesondere zum Nachweis des auch tatsächlich bestehenden Liquiditätsengpasses.
Ein Zuschuss von 25.000 Euro würde die meisten Unternehmen nicht retten, betonte IHK-Chef Jan Eder im Wirtschaftsausschuss.
Es tut aber zwei Dinge. Es ist eine Hilfe, und wenn es nur sozusagen die Gewerbemiete für einen Monat ist, es ist vor allen Dingen aber auch ein großes Zeichen von Wertschätzung. Und das ist das, was nach unseren Erkenntnissen und bei dem, was wir jetzt die ganze Zeit hören, eigentlich diese Unternehmen noch mehr umtreibt. Die sagen, wir tragen Berlin seit vielen Jahren und jetzt kommt wenig bis nichts.
Derzeit geht der IHK-Chef von Hilfen bis zu 300 Millionen Euro aus, die zur Verfügung stehen. Auf der Homepage der Investitionsbank soll es ab Mittwoch dann mehr Informationen zur Antragstellung geben.
Corona-Hilfen für den Berliner Mittelstand, die Einzelheiten von Birgit Radatz. In Berlin steht der Plan für die Wiedereröffnung der Kitas und Schulen schon ziemlich deutlich, zumindest in wesentlichen Punkten. Doch in Brandenburg waren bisher nur die Notbetreuung und der Unterricht für Abschlussklassen geregelt. Alles Weitere ließ auf sich warten. Jetzt hat Bildungsministerin Ernst ihren Plan für die Zeit ab dem 25. Mai bis zu den Sommerferien vorgestellt. Unsere landespolitische Reporterin Amelie Ernst mit den Einzelheiten.
2 Tage pro Woche für die ersten und zweiten Klassen, 2 Tage für die dritten und vierten Und ein Tag Präsenzunterricht pro Woche für die 5. und 6. Klassen, so soll der Schichtplan ab dem 25. Mai an den Brandenburger Grundschulen aussehen.
Das ist eine nicht so leichte Entscheidung, weil die 5. und 6. Klässler jetzt ja 5 Tage die Woche gehen. Aber wenn man sich das Unterrichtsangebot bis zu den Sommerferien anguckt, profitieren die jetzt davon, dass sie viel Unterricht bekommen haben. Und wir möchten, dass die Erst- und Zweitklässler und Dritt- und Viertklässler nicht nur einen Tag zur Schule gehen, sondern 2.
Dabei bekommen die Grundschulen viel Freiraum bei der Organisation. Hauptsache, Abstandsregeln könnten eingehalten werden.
Darüber hinaus ist es, glaube ich, Aufgabe aller in Brandenburg, sich Gedanken zu machen, ob wir da, wo Räume knapp sind, weitere Räume nutzen können für Schulen. Es gibt bestimmt Bürgerhäuser und Gemeindehäuser, in die ausgewichen werden kann.
Kreativität sei gefragt, so Ernst. Entsprechende Vorschläge kommen auch von den Koalitionspartnern. CDU-Fraktionschef Jan Redmann.
Man kann ja auch darüber nachdenken, dass man beispielsweise mit Videoübertragungen arbeitet.
Und Petra Buttke, Fraktionschefin der Grünen im Landtag, will die Lehrkräfte entlasten, die nun kleinere Gruppen unterrichten müssten. Zudem gehörten viele altersbedingt zur Risikogruppe.
Zum Beispiel, finde ich, sollten wir jetzt gucken, dass wir Lehramtsstudierende in die Schulen holen. Die Unis laufen ja jetzt zum Teil nicht in vollem Umfang.
Auch AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz findet die Pläne an sich richtig, will aber nicht zu viele Vorgaben für die Schulen.
Wir wollen eine möglichst baldige Schulöffnung in möglichst kompletten Umfang. Das ist natürlich auch den Schulen, obliegt den Schulen, wie das sicherzustellen ist.
Allerdings dürfe der neue Plan für die Öffnung bis zu den Sommerferien nicht das Ende sein, betont Linken-Fraktionschefin Katrin Dannenberg. Das Ministerium müsse schon jetzt weiterdenken.
Es ist nicht zu spät, das neue Schuljahr zu planen. Das müssen wir jetzt angehen und dürfen nicht erst wieder warten, bis alle Lehrkräfte in den Ferien sind.
Anders als für die Schulkinder öffnen sich die Türen für die Brandenburger Kita-Kinder nur ein kleines Stück. An einem Tag pro Woche sollen sie ab dem 25. Mai in ihre Kita kommen dürfen. Wenn genügend Räume und Erzieherinnen vorhanden sind, auch öfter.
Aus Potsdam der Bericht von Amelie Ernst. Und jetzt noch ein ganz anderes Thema. Als Vorwürfe sexueller Belästigung von Mitarbeiterinnen in der Stasi-Opfergedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen laut wurden, kam eine ziemliche Lawine in Gang. Jetzt befasst sich ein Untersuchungsausschuss mit der heiklen Entlassung des langjährigen Direktors Hubertus Knabe. Denn die Opposition wirft dem zuständigen Kultursenator Lederer vor, die Affäre genutzt zu haben, um mit Knabe einen unliebsamen Kritiker loszuwerden. Lederer war gleich der erste Zeuge vor dem Ausschuss und Landespolitikreporterin Ute Schumacher hat die Befragung für uns verfolgt.
Wenn es bei einer Einrichtung Vorwürfe von sexueller Belästigung gibt, dann fordere ich die Einrichtung auf zu handeln. Wenn die das nicht tut, dann handle ich. So fasste Berlins Kultursenator kurz zusammen, was damals zur Entlassung von Hubertus Knabe als Leiter der Gedenkstätte Hohenschönhausen geführt habe. Der erste Belästigungsvorwurf aus der Gedenkstätte, der Lederer nach seinen Angaben selbst bekannt wurde, kam von einer Volontärin in der Gedenkstätte Hohenschönhausen. Sie bat zum Jahreswechsel 2017/18 um Versetzung, weil sie sich vom damaligen stellvertretenden Direktor der Stiftung Hohenschönhausen, Helmut Frauendorfer, sexuell belästigt fühlte. Die Volontärin wurde versetzt und Hubertus Knabe von der Kulturverwaltung aufgefordert, den Vorgang aufzuklären. Knabe habe daraufhin nach Aussage Lederers erklärt, dass es keine Vorfälle gegeben habe. Ein Problembewusstsein in der Sache hatte Knabe nach dem Eindruck Lederers nicht. Weder richtete er eine Beschwerdestelle für Diskriminierungsfälle in der Gedenkstätte ein, noch bestellte er eine Frauenvertreterin, noch irgendetwas anderes. Dabei ist das nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz auch ohne irgendwelche Vorfälle vorgeschrieben. Rund ein halbes Jahr später wandten sich dann 6 Mitarbeiterinnen der Gedenkstätte an die Kulturverwaltung. Ihre Vorwürfe waren ganz ähnlich wie damals die der Volontärin, sagte Lederer, und wieder informierte die Kulturverwaltung Knabe über den Vorgang. Der habe vor allem versucht herauszufinden, wer die Frauen sind, und habe ansonsten den Ball immer wieder an die Senatskulturverwaltung gespielt. Mehrfach habe Knabe Gelegenheit gehabt, Stellung zu beziehen, weil am Ende weiter kein Problembewusstsein bei Knabe zu spüren war, habe der Stiftungsrat schließlich einstimmig die Suspendierung und dann die Entlassung Knabes beschlossen. Für Stefan Förster von der FDP blieben Lederers Bewertungen der Vorfälle sehr vage. Er kritisiert weiter, dass Lederer mit Knabe einen Kritiker loswerden wollte. Auch zu diesem Punkt werden im Laufe des Untersuchungsausschusses noch diverse Zeuginnen und Zeugen befragt. Darunter dürften neben Knabe und Frauendorfer auch Kulturstaatsministerin Grütters sein.
Soweit Ute Schumacher. In Deutschland ist die Lust am Maskennähen erwacht. Die Folge? Der Markt für preiswerte Nähmaschinen bis 300 Euro ist leergefegt. Und bei Reparaturwerkstätten wie der von Kai Duschka stapeln sich jetzt die Aufträge von Kunden. Das Problem? Nachschub an Ersatzteilen und Maschinen ist nicht in Sicht. Denn beides wird überwiegend in Asien produziert. RBB-Reporterin Jasmin Schomber hat sich in der Cottbuser Werkstatt mal umgeschaut.
Im Hinterzimmer rattert es, im Verkaufsbereich vorn klingelt das Telefon. Kai Duschka vom Nähmaschinenservice Cottbus hat echt viel zu tun. Nähen liegt im Trend.
Ja, das spürt man ganz deutlich. Wir hatten schon vor der Corona-Krise einen leichten Zuwachs an Nähmaschinenkauf und Reparatur, weil eben doch das Hobby des Nähens wieder im Kommen ist. Mit der Corona-Krise und des Maskennähen ist ein regelrechter Boom auf Nähmaschinen eingetreten. Das ist jetzt sogar so schlimm, dass die Lieferanten schon nicht mehr liefern können. Zumindest Nähmaschinen im unteren Preissegment sind derzeit nicht mehr zu haben.
Seit März haben sich bei Kai Duschka die Anfragen für die heiß begehrten Geräte verdoppelt. Zusätzlich näht er mit seinem Team Mund- und Nasenmasken, erfüllt kleinere Aufträge und auch im Reparaturbereich gibt es jetzt doppelt so viele Anfragen wie vorher. Viele graben im Keller ihre alte Nähmaschine vor und dann muss Kai Duschka, der Feinwerkmechanikermeister, ran.
Da sind die ganzen Lager meistens schon eingerostet und so weiter. Gibt aber auch ganz einfache Reparaturen, wo die Kundin die Maschine falsch bedient hat, die Nadel falsch reingemacht hat oder nicht richtig eingefädelt hat. So unterschiedlich ist das eben.
Als kompletter Gewinner der Krise sieht sich Duschka aber nicht. In den ersten zwei Wochen hatte auch er Sorgen. Jetzt ist er aber froh, dass es so gut läuft. Als erste Kundin ist Katrin Bott im Laden. Sie näht immer mal wieder. Heute braucht sie Gummiband für neue Masken. Dass jetzt auf einmal alle wieder nähen wollen, merkt auch sie.
Jeder versucht, holt seine alte DDR-Maschine hoch und versucht noch zu nähen. Und die haben dann aber meistens den Geist aufgegeben.
Und da schließt sich der Kreis. Die alten Maschinen landen dann bei Kai Duschka im Cottbusser Laden zur Reparatur.
Soweit Jasmin Schomba aus einer boomenden Nähmaschinenreparaturwerkstatt. Ja, schade, ich habe kurz vor der Pandemie eine alte Nähmaschine verschrottet. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Nachzuhören auch auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.